Jetzt geht dann gerade die dritte Halbzeit los. Willst du auch noch die erste und die zweite Halbzeit und das live? Nur Bluesport zeigt dir alle Viertelfinalspiele der UEFA Champions League und der UEFA Europa League, alle Spiele der Super League und der La Liga sowie viele weitere Top-Ligen. Hol dir jetzt das alles mit dem Bluesport Jahresabo zum Spezialpreis. Statt monatlich 34,90 kosten 6 Monate jetzt nur 19,90 pro Monat.
Jetzt, und zwar genau jetzt, wäre in der Super League der Moment gekommen, an dem es so richtig rund geht. Meister, Europacup, Barrage, Abstieg. Aber, naja, geht so.
Alles nochmal reinrühren, alles vorhauen und schauen, was da rausspringt.
Das ist die 338. Ausgabe der dritten Halbzeit. Dem Fußballpodcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Heute mit mir, Tillmann Pauls, mit Thomas Schifferle, Dominik Wiermer und Oliver Gut. Olli, es sind 33 Runden gespielt und es haben so ziemlich alle Teams 33 Partien bestritten. Die Qualifikationsphase ist beendet und eigentlich jetzt wäre der Moment, jetzt geht's richtig los, jetzt wird spannend, jetzt wird um den Meistertitel gespielt und um den Abstieg, um die Barrage, um die Europacup-Plätze. Aber so wirklich Spannung kriegen wir, glaube ich, nicht mehr in die Saison rein, oder?
Nicht viel auf jeden Fall, ja. Also von mir aus gesehen Platz 3 und 4. Und der 4. ist ja auch nur dann interessant.
Also die Spannung ist davon abhängig, was im Cup passiert, genau. Und dann haben wir vielleicht noch ein bisschen
was. Ich glaube, der Platz 3 ist noch nicht vergeben. Das glaube ich schon.
Ja. Aber wenn du jetzt auf die 33 Runden zurückguckst, wie würdest du die Saison beschreiben, die wir bisher gesehen haben, bevor die Liga geteilt worden ist?
Langt das schon?
Ja, das reicht.
Ja. Ja, also.
Also, Thomas, willst du auch noch irgendein Laut ins Mikrofon pusten? Oder?
Es war sehr eine unterhaltsame Meisterschaft bisher. Und ich frage mich jetzt, wo ich jetzt noch den grossen Reiz will sehen, gerade im Moment. Das denke ich mir so ein bisschen. Die Luft ist draussen, die Meisterschaft ist klar, also der Meistertitel ist vergeben, der Absteiger ist vergeben. Barrage kann man mehr oder weniger auch als für GC reserviert anschauen. Und dann gibt es viel zu viele Mannschaften, die jetzt nur noch um die goldige Ananas rumspielen, wie Lausanne und Servette und Luzern. Und es ist dann, das ist jetzt der Nachteil von dem Modus mit der Teilung. Was sie für einen negativen Effekt kann haben. Grundsätzlich bin ich sehr angetan von dieser Meisterschaft, nicht immer vom Fußball, aber einfach als Unterhaltungsbetrieb.
Ich bin auch bei dir, natürlich hat sie ihren Unterhaltungswert. Da geht es aber nicht unbedingt ums fußballerische Niveau, da sind wir uns, glaube ich, einig. Was den Modus aber anbelangt, wäre es denn anders, wenn man noch zwei Runden weniger und keine Trennung hätte? Ich sehe jetzt nicht den Grund, warum.
Ja, du hättest
dann wäre es ja noch klarer.
Nein, aber du hättest immerhin möglicherweise noch Chancen, ein bisschen führen zu kommen. Die Konstellation wäre ein bisschen eine andere. Du kannst jetzt nicht einfach zwei Mannschaften abschneiden und sagen, die Punkte sind ja dann auch, wären ja auch irgendwo verteilt. Also kannst du es nicht ganz vergleichen.
Ja, aber wir hätten noch drei Runden. Dann, weil es sind ja 36 gewesen. Ja. Wir hätten jetzt noch drei Runden und die Tabelle ist, wie sie ist. Also das ist nicht mehr Spannung. Noch weniger. Das ist kein Votum für einen Modus. Ich sehe jetzt noch nicht das Problem vom Modus in Bezug auf die Saison.
Ich sehe das Problem vom Modus, weil ich gegen diesen Modus bin.
Da will er nicht widersprechen.
Mit dieser unglaublichen Logik, das tue ich natürlich alles in Grund und Boden argumentieren. Ist mir schon klar. Nein, die Situation wäre ein bisschen anders. Aber es gäbe die ganzen grossen. Kannst du jetzt mal anschauen?
Das ist Mathematik. Bei Loris Benito.
Das ist Mathematik bei Loris Benito, genau. Also wenn wir jetzt aber deine Mathematik weiterführen, dann müssen wir einfach jetzt Winterthur und GC abschneiden und dann wäre die FCZ Tabellenletzte. Und dann hätte es nach Führen, wären dann alle.
Das ist richtig, ja.
Dann wären natürlich all die anderen, wie Luzern und Lausanne und Servette, wären in der Bredouille.
Das habe ich natürlich nicht bedenkt, dass ihr dann auch noch die zwei Mannschaften würden wegfallen.
Eben. Nein, es hat jetzt einfach leider ein bisschen brisant verloren.
Also du meinst, der Abstiegskampf wäre spannender in dem Fall?
Sicher. Ja. Und jetzt hat es halt einfach die Resultate vom Wochenende, oder das eine Resultat vom Wochenende, hat jetzt noch ein bisschen die Situation verstärkt, dass es so ein bisschen wirklich wie langweilig wirkt.
Dominik, was auch auffällt, was letztes keine neue Erkenntnis letztes Jahr auch schon ist, wirklich die große Unberechenbarkeit. Der FC Thun, logischerweise auch das Team, was am beständigsten war, also am meisten konstant hatte, was am wenigsten umgebaut worden ist. Die große, in Anführungszeichen, Langeweile, aber sonst die Unberechenbarkeit in der Liga ist schon beachtlich.
Ja, die hast du. Und umso erstaunlicher ist es eben wirklich, dass irgendwie schon letztes Jahr ist es am Schluss nicht spannend gewesen. Oder du hast eigentlich wirklich alles dafür gehabt für ein extrem spannendes Meisterschaftsfinale, oder? Und letzte Saison sind wir dem beraubt worden und diese Saison. Es kommt mir wirklich so ein bisschen vor, wie du Hollywood-Regisseur bist und du hast eigentlich das Drehbuch von deinem Leben, oder? Also du hast sogar noch das kitschige Ende vom FC Thun Meistertitel ausdenken und denkst schon mal, ich arbeite das schon, dass es eben nicht so kitschig wirkt und dass alle Leute sagen, so billig und so, oder? Und du hast eigentlich alles, aber schaffst eigentlich wirklich so den letzten Part nicht fertig zu schreiben, so kommt mir wirklich die Meisterschaft vor.
Aber der Abstiegskampf war natürlich letzte Saison bis zum Schluss spannend gewesen.
Das stimmt, mit der wundersamen Wende in Winterthur, das stimmt, ja.
Thomas, was hat für dich die 33 Runden geprägt? Ist es ganz langweilig Thun? Geht es um eine andere Geschichte, was für dich so am charakteristischsten war, jetzt, was wir bisher gesehen haben in der Saison?
Ja, natürlich einerseits ist das Thun. Das ist ja, das steht über allem.
Die grösste Sensation in Geschichte, oder, Thielmann? So, jetzt eigentlich die Part, ja,
das wäre das Stichwort gewesen.
Ist die größte Sensation. Es geht langsam Sachen aus. Ja?
Langsam wird es eng. Aber ich weiß nicht, ob das auch in Wochen, wo Spiele aufgrund von Bränden in anderen Stadien, ob es da auch einen Fakt braucht. Aber ich hab was aufgeschrieben.
Aber hättest du noch etwas im Petto?
Ich hab noch.
Ja. Sehr gut.
Ich komme dann irgendwann an meine Grenzen, wenn es wirklich bis zum letzten Ende kommt. Und wenn Thun dann nicht Meister werden soll, dann habe ich natürlich recht wenig Argumente, warum das die größte Geschichte im Weltfußball ist. Obwohl dann vielleicht in die andere Richtung.
Nein, und was halt einfach auffallend ist, es ist sehr viele verpasste Chancen. Nehmen jetzt als Beispiel der FC St. Gallen, der jetzt sich zwar früher 13 Matches nicht verloren zu haben in Serie, aber er hat einfach davon 8 Mal unentschieden gespielt. Lugano ist genau das gleiche Beispiel, mit mal eine Serie mit 12 Matches ohne Niederlage, davor 6 Mal unentschieden gespielt. Und glaube 4 Mal hintereinander 1-1. Das sind so die verpassten Chancen, die es auch ermöglichen, dass du in der Art davon wegziehst. Und dann sind natürlich die zwei sogenannten Grossklubs in diesem Land mit IB und Basel, wo gerade vor allem IB einfach eine ganz richtig schlechte Saison spielt.
Also IB ist ja unfassbar, oder? Ich meine, ich habe heute mal Tabellen vom letzten Jahr angeschaut, habe mal kurz ist mir in Sinn gekommen, die sind doch im Europacup gewesen, diese Saison. Also so schlecht können sie nicht abgeschnitten haben. Es sind, glaube ich, 61 Punkte gewesen, oder 62, wo sie enden. Also ich glaube nicht, dass sie das total noch schaffen.
Aktuell 5 Punkte weniger, ich habe vorher und nachher geschaut. Also, und du hättest schon gedacht, die letzte Saison ist katastrophal, aber die ist noch viel schlimmer, ja.
Und Dominik, was auch auffällt, es ist die Saison der verpufften Trainerwechsel. Also es ist da wirklich, also die Saison hat sich wirklich komplett durchgezogen, dass offenbar nicht nur Konstanz Fehlanzeige ist in der Super League, sondern auch irgendwie die Ahnung, wann man einen Impuls setzen soll und wie man einen Impuls setzen soll.
Ich meine, das ist schon wirklich ein Kapitel für sich, wenn man eigentlich mal die Chronik hört aufschreiben von dieser Saison, ist wirklich dass eigentlich jeder Trainerwechsel nichts gebracht. Gut, warten wir es mal ab. Vielleicht wird noch der Messner noch zum GC und zu sehr überholen oder FCZ, wer weiß.
Aber man muss sagen, Gernot Messner mit dem ersten Sieg hat einen Punkteschnitt von 1,0 und hat sich damit direkt vor Gerald Scheiblinger katapultiert. Also statistisch ist er besser aktuell.
Also katapultiert ist natürlich ein sehr passendes Wort, muss ich sagen.
Das einzige Match ist ein Katapult.
Ja, aber wenn du mit einem Spiel von 0 auf 1 den ganzen gut machst dann, ich meine.
Nein, das ist super.
Ja, es ist schon auch noch Geschichte von den Zürcher Clubs, finde ich, diese Saison. Also ich meine, so viel Mist wie beim FCZ und bei GC war die ganze Saison. Auch bei Winterthur ist es halt sehr konstant, oder? Ein Trainerwechsel, der letztlich auch mehr oder weniger wirkungslos verpufft, aber nicht auf die Idee kommt, ist irgendwie zum falschen Zeitpunkt gekommen. Offenbar gibt das Kader einfach zu wenig her, was man, glaube ich, auch in diesen 90 Minuten gegen GC hätte beobachten können.
Ja, du kannst ja sagen, 99 Spiele in 3 Zürcher Club, 20 Siege. Also mehr musst du eigentlich über die drei Zeuchen gar nicht mehr sagen.
Oder noch ganz viel.
Oder noch ganz viel.
Und bevor wir jetzt bis Saison zu Ende ist, jeden Montag hier stehen und sagen, wie langweilig und blöd überhaupt alles ist und die Spiele besprechen, in denen es um gar nichts mehr geht, hat Olli letzte Woche die großartige Idee gehabt, dass wir uns doch bis zum Saisonende jede Woche einfach einen Club schnappen und den ein bisschen eingehender besprechen. Was ist da passiert in der Saison? Was muss passieren, damit es nächste Saison besser wird? Was sind die Baustellen? Und ich würde sagen, wir fangen einfach nächste Woche mit dem FC Luzern an. Die sind Siebter, die sind das erste Team unterm Strich. Da gibt es genug zu besprechen.
Aber jetzt kannst du die Woche auf Luzern vorbereiten, Tommy.
Also Luzern finde ich nur an Grenzen, das ist okay.
Du, wenn, natürlich, aber wenn natürlich 14 falsche Wahrentscheide am Wochenende kommen, haben wir schon andere Themen.
Irgendwie eine Sendung über FC Winterthur müssen reden, oder? Also.
Es gibt ja zum Glück auch noch ein bisschen was tatsächlich aktuell zu besprechen gilt.
Und vielleicht wird ja Lausanne Uschi noch Cupsieger. Also
und vielleicht wird Lausanne Uschi noch Cupsieger.
Also ich habe schon grundsätzliche Bedenken bei dieser Idee,
wie sie von mir ist.
Also, wenn ihr da draußen Fragen zum FC Luzern habt, wenn euch was aufgefallen ist, wenn euch generell was zum FC Luzern interessiert, wenn ihr euch uns was mitteilen wollt, wenn ihr Fragen habt, was passieren muss, dann schickt mir eine Mail unter tillmann.pauls@tamedia.ch oder schreibt es uns in die Kommentare von eurer Podcast-App. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Spiel zwischen Winterthur und GC.
Du, letztes Jahr sind wir in einer ähnlichen Situation gesehen und dann haben wir es auf den Platz gebracht. Ich glaube, wir müssen natürlich uns mit uns auseinandersetzen und wir müssen ganz klar sagen, dass es schon zu wenig war, ist auch zu wenig dominant vielleicht, wir zu wenig Lösungen haben können kreieren. Man muss aber gleich auch sagen, und ich will es hier noch erwähnen, dass wir vielleicht in der einen oder anderen Entscheidung schon auch sehr unglücklich gesehen sind heute mit dem Referee.
Das war Winterthurs Remo Arnold nach dem 0:2 gegen GC im Interview im SRF. Und Thomas, müssen wir über den Schiedsrichter reden oder müssen wir darüber reden, dass Winterthur nicht bereit war und eine riesige Chance verpasst hat, es unten nochmal spannend zu machen?
Wir können über alles reden.
Das ist eine klare Antwort, danke.
Nein, ich weiss, als ich zum Stadion gelaufen bin mit einem Kollegen und dann habe ich gehört vom Lautsprecher, Videoschiedsrichter Fedai San.
Fedai San, der regelmäßig zuhört, liebe Grüße.
Wo übrigens an die WM geht.
Das ist super.
Also das Beste, was wir haben.
Und dann habe ich gewusst, das kommt nicht gut. Dann habe ich gewusst, das ist der bringt dem FC Winterthur einfach kein Glück.
Ist das auf irgendeiner Faktenbasis oder ist das einfach ein schifferisches
Bauchgefühl? Ich müsste jetzt alles nachschauen, aber ich hätte einfach schon entscheidet, diese Saison ein Penalty für Luzern in Winterthur. Und einfach muss ich sagen, lieber Fedai San, wieso lässt du dich vom VAR überstimmen? Jetzt am Samstag sind es ja zwei Szenen. Die eine, wie lässt er überprüfen, der Sand? Das ist der Zweikampf Remo Arnold gegen Michi Frey.
Klares Foul.
Lässt es überprüfen. Der Schiedsrichter steht gut. Der Schiedsrichter interviewt nicht. Wenn du es genau anschaust, der Frey macht auch ziemlich viel. Er lässt sich sehr gerne oben runterziehen. Sag es mal so.
Es ist nicht Pfadi Winterthur, es ist nicht Handball, wo jetzt, du so am Liebling kannst reissen und einen umreissen. Es ist Fußball und es ist ein klares Foul.
Und vor einem 1-0 für GC gibt es einen Zweikampf zwischen dem Ngom und dem Hunziker, wo der Ngom den Fuß sehr hoch oben hat. Passiert nichts. Es sind die Empfindungen, die du hast, beim Sahn sind die Empfindungen, die Winterthur hat, in dieser Saison zu Recht auch, dass mit dem VAR haben sie kein Glück. Das ist ein Fakt. Der hat sich jetzt, ich meine, der Uli Ford hat sich vor einem Jahr einmal sehr lautstark gewehrt, ist dann durch das auch gesperrt worden. Also hat er dort, sein Zitat ist gewesen, ja, wenn wir uns nicht wollen in der Super League, dann sollen wir uns das sagen.
Das wird man von Patrick Rahm so nicht hören, zumindest in einem offiziellen Interview.
Das würde Patrick Rahm selbstverständlich so nicht sagen, ja. Aber er würde es möglicherweise vielleicht denken.
Das ist ja so absurd, weil Winterthur ist everybody's darling.
Das ist eben nicht so richtig, wenn du die Schiedsrichter anschaust.
Und die Schiedsrichter haben etwas gegen Winterthur.
Genau, ich habe nur gesagt, als ich den Namen Sand gehört habe, das kommt nicht gut.
Und
ich
will er kein Glücksbringer.
Ist kein Glücksbringer, das ist bestätigt.
Muss er aber auch nicht sein.
Nein, muss er auch nicht sein.
Schau, ich verstehe, dass du dich als Winterthur nach diesem Match kannst aufregen und ungerecht behandelt fühlen. Wenn ich so aus der Distanz, aus neutraler Warte anschaue, muss man sagen, alles richtig gemacht, ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich finde beim Foul, wenn es überhaupt ein Foul ist vom Jom, ja, dort muss der VAR sicher nicht kommen. Das ist ein Zweikampf an der Mittellinie, wie es noch viel gibt in einem Match. Man kann wirklich sagen, es ist ein Foul, aber der Schiri gibt es nicht und dann kommt auch der VAR nicht. Und das andere beim Arnold ist halt einfach ein ganz klares Foul. Da wäre ich enttäuscht, wenn ich jetzt GC-Brille anlegen würde, dann wäre ich enttäuscht, wenn dort der VAR nicht kommt. Ist logisch, als Winterthur regt man sich halt auf. Aber also jetzt, nach dieser Saison, wo natürlich Winterthur so schlecht dasteht, wie keine einzige andere Mannschaft in der Geschichte vorher vor Super League, über einen Schiri zu jammern, ist echt falsch.
Ich probiere jetzt doch ein bisschen Schiedsrichter zu machen an der Stelle von Tillmann. Ich habe diese Szene mir ja auch ein paar Mal angeschaut, logischerweise. Und ich mag mich dunkel erinnern, wo man die Thematik mit irgendwie Foul in der gegnerischen Platzhälfte, Gegenstoss und dann Goal und dann ist der VAR gekommen. Und die sind zurückgenommen worden. Der FCB hat, glaube ich, mal so einen Goal geschossen, aber es war auch noch jemand anders mal gewesen. Und dann haben wir es irgendwie lange nicht mehr so gesehen, habe ich das Gefühl. Und jetzt haben wir die Situation wieder gehabt. Und wenn ich jetzt, was ich dort noch so im Kopf habe, das sind wirklich so 50-50 Foul-Szenen gewesen. Und das ist das jetzt nicht gewesen. Ich bin hier beim Dominik, ich würde auch sagen, das ist ein Foul. Was ich aber, und da gebe ich dir ein bisschen recht, Thomas, nicht ganz sicher bin, ist es ein 100% Foul. Das ist natürlich bei einem Foul immer ein bisschen die Frage. Du hast recht, auch der Michi Frey macht etwas, macht nie so viel wie der Remo Arnold allerdings. Wenn er gerade Foul pfifft, ist es diskussionslos. Jetzt ist die Frage, wenn es 90% in Anführungszeichen faul ist, muss dann der VAR kommen. Dort sind wir halt wieder an dem Punkt, auch weil es in der gegnerischen Platzhälfte ist. Natürlich sind nachher, glaube ich, irgendwie zwei Ballkontakte, also ein langer Ball. Und
er muss kommen, weil ohne das Foul gibt es das Goal nicht. Also das,
ja, aber nur wenn es 100% faul ist.
Nein, wenn es ein klares Foul ist, ist bei klaren Foul entscheidet. Und das ist
Thomas, wenn wir zum zweiten Teil der Aussage von Remo Arnold kommen, da war es nämlich, abgesehen vom Schiedsrichter, wir waren nicht bereit. Und dann guckt man Winterthur, kein einziger Torschuss und auch generell so die Einstellung, das, was ich vom Spiel gesehen habe. Man hatte die letzte Chance in dem Spiel, wirklich nochmal alles spannend zu machen und dann war man eben schon auch nicht bereit.
Nein, der Punkt ist, man hätte den VAR gebraucht, als eine Hilfestellung, weil Winterthur muss sich der Vorwurf...
Braucht alles, was es gibt.
Logisch. Nein, ich meine, wir müssen die Ausgangslage anschauen von dem Match. Da kommt das GC nach 5 Niederlagen im Folge. Die letzten 3 Niederlagen davon 1-5-0-5-0-4. Die zerfleischen sich selber. Der Sportchef bezeichnet Spieler als Esel.
Er hat ein Sprichwort verwendet, um die Situation des Clubs zu beschreiben, in dem auch ein Esel vorkam.
Genau. Und dann ist ja die Mannschaft tiefst verunsichert. Und du kannst als Winterthur nicht schöner haben eigentlich. Also wenn du noch gewinnen in so einer Situation, wenn nicht gegen das GC. Und was man Winterthur halt einfach falsch, ja, was zu der Saison passt, sie haben vorher so 2-3 Matches gehabt, wo sie Bonuspunkte hätten gewinnen können. Basel beispielsweise. In Lausanne, in St. Gallen.
Und sie auch besser gespielt haben als jetzt, oder?
Gegen Basel beispielsweise sind sie bereit gewesen. Sie hätten nach 10 Minuten oder was 2-0 können führen. Und das ist das, was ich also schon entsetzlich finde für eine Mannschaft in dieser Situation. Sie ist nicht parat gewesen. Und du hast die statistischen Sachen aufgezählt, Tillmann. Das geht also gerade relativ schnell, weil es ist praktisch nichts gewesen. Oder? Also es ist wirklich eine ganz, ganz schlechte Leistung von Winterthur. Und dann wirkt es, ich verstehe dich, Dominik, dein leichter Furore, dann wirkt es dann vielleicht ein bisschen absurd, wenn wir dann am Anfang vom VAR reden.
Und Dominik, wenn man guckt, das erste Tor fällt in der 18. Minute und wenn ich mich als Winterthur auf so ein Spiel vorbereite, dann schreibe ich ja auf meine Taktiktafel, auf mein Whiteboard relativ weit oben, Jonathan Aspjensen. Vielleicht bitte mal dranbleiben, dem nicht allzu viel Platz geben, erst recht nicht gerade vom Strafraum. Und genau das passiert. Also er hat unglaublich viel Platz, hat Zeit, guckt sich die Ecke aus, hat dann natürlich Glück, dass er ihn so trifft, aber...
Gut, dort finde ich, er hat unglaublich viel Platz. Er hat Platz, den Ball anzunehmen, was jetzt auch noch nicht völlig absurd ist in dieser Situation, in dieser Position. Ich finde dort, muss man einfach sagen, es enorm gut gemacht vom Aspjensen. Da würde ich gar nicht so fehlen, bei den Winterthurer suchen. Das kann auch mal passieren. Es ist einfach wirklich individuelle Klasse von einem Spieler. der ja wirklich herausragend ist, wo man aber jetzt das Gefühl hatte, in dieser Saison, irgendwann ist so ein der Zeitpunkt gekommen, in den USA redet man abends von dieser Rookie-Wall, wenn so die Neulinge sich nicht gewöhnt sind, so ein Programm abzuspulen. Und das hat man ja irgendwie beim Aspi Jensen auch irgendwann gehabt, im Verlauf von dieser Saison. Es war ja senkrecht gestartet und ist irgendwie auch abgetaucht in dem Ganzen. Und jetzt meine mit dem herausragenden Goal, den der GC zumindest die Parage rettet, oder?
Absoluter Einspruch, weil, wenn du die Situation anschaust, der Rona hätte alle Zeit, er sieht ihn ja und er macht genau nichts. Er lässt den anderen frei den Böden annehmen und dann kann er ihn schiessen und dann schau es nochmal an.
Ich habe es vor mir. Zum Beispiel bei SRF haben sie es rausgestrichen, er hat viel Platz.
Und natürlich hat er viel Platz.
Als ich das schon nur gesehen habe, mein Gedanke war, ja, du hast mich jetzt aber auch gesucht.
Er hat viel Platz, er hat viel zu viel Platz. Du kannst, wenn jetzt dort irgendwie, ich weiss nicht, wer würde stehen, irgendeiner von Winterthur, dann kannst du ihn lassen. Dann kommt es nicht davon, aber dafür der Aspi Jensen. Mit seiner Technik ist das eben viel Platz. Und der Rona hätte alle Zeit von dieser Welt. Zum stören. Und dann kommt noch etwas dazu. Der Herr Capino hat den schiessenigen Schiess auch schon gehalten diese Saison.
Ja, und trotzdem macht auch der Aspi Jensen in 10 Versuchen nur einmal so, dass es ein Goal gibt, sage ich. Oder ist die Situation am Schluss einmal so, dass es ein Goal gibt? Ich meine, bezeichnend ist ja offenbar, dass man in Pausen ist, irgendwie Winterthur 0,12 Expected Goals und geht es irgendwie etwa der Gleichwert, also auch 0,1 irgendetwas oder umgekehrt. Also spielt dann aber auch keine Rolle mehr.
Entscheidend also es sagt schon alles, aus welcher Position das Goal ist gefallen.
So. Es sagt auch alles darüber, wie toll beide Mannschaften waren, oder? Ich glaube, du hast vorher gesagt, Winterthur ist nicht bereit gewesen. Ich gebe dir recht. Ich sage auch, GC ist auf ein Jahr bereit gewesen, nämlich wenn es darum gegangen ist, die Zweikämpfe zu führen und das eigene Goal zu verteidigen. Und das ist dann aber auch schon der Unterschied in dieser Partie. Macht sinnigerweise nach irgendwie 33 Runden die individuelle Klasse, wo GC dann halt gleich. Auch mit Michi Frey, wenn er das Goal macht. Das fällt auch nicht jedes Mal, wenn du es probierst. Mit einem Michi Frey oder mit dem Aspi Jensen hat und wo bei Winterthur einfach durchdrehen nicht vorhanden ist. Wenn du dich heute fragst, wer hat die Zukunft in der Super League von dieser Mannschaft, die jetzt absteigt, dann bist du irgendwie beim Hunziker, der allenfalls in Basel die Chance bekommt und sonst etwas würde ich finden. Dann bist du irgendwie, ich weiss nicht, ob du beim Goyard bist, weil der trifft das Goal, glaube ich, einfach nie.
Den sehe ich schon bei anderen Clubs.
Ja, aber der sollte auch mal ein Goal schiessen. Gut, beim Ding hat es auch länger gedauert, bis er regelmässig getroffen hat. Von Luzern sagen wir geschwind gut.
Die Tschüss,
da habe ich gesucht, genau, danke. Und dann bist du noch beim Lütti, der lang verletzt gefehlt hat, und Capino, oder? Und dann bist du, glaube ich, fertig. Und hast halt keinen. Ich meine, Paitim Kasami. Was hat der Winterthur in dieser Saison gebracht? Hat er irgendwann einmal einen Assist oder ein Goal gehabt? Also viel davon hat er nicht gehabt. Ich weiss, er hat gehabt.
Hat ziemlich am Anfang hat er doch ein Goal gehabt.
Hat es auch mal einen Punkt gebracht? Wie viele Punkte haben seine Beiträge gebracht?
Nein, du bist ja grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Das ist es so. Ich meine,
das ist schon viel, wenn das du so sagst. Danke. Ja, gut,
jetzt müssen wir die Rolle anbinden, dass er da nicht viel aufschwebt nach dem Lob.
Gut, er hat schon genug zugelassen, was ich über Winterthur erzählt habe in der letzten Woche. Nein, was GCK hat, GC hat einfach so zwei, die wirklich absolute Nervensagen sind, wo 90 Minuten lang, gut, der Abrashi nicht, weil der ist nach 60 oder 65 Minuten raus, 90 Minuten lang permanent sind sie am Waffeln. Permanent machen sie Druck auf den Schiedsrichter, den Abrashi und den Abels. Sie haben permanent das Maul offen, ewig irgendetwas am Mögen, die ganze Zeit durch. Und das ist so nervig. Und ich möchte mal Schiedsrichter sein mit diesen zwei vor meiner Nase. Denen würde ich mal ordentlich den Gummi schleifen. Aber die sind präsent. Oder die verausgaben sich für die Mannschaft. Die bringen etwas rein, wo du bei Winterthur halt dann eben nicht hast. Dann hast du dann den braven Arnold und dann vielleicht halt mal nachfragen im Schiedsrichter.
Ja, oder den braven Zuffi, der nicht mal nachher fragt.
Oder gar nicht nachfragen. Also das ist halt dann schon der Unterschied in so einem Moment. Und dann hast du den unangenehmen Frey vorne rein, der rumrennt wie ein bisschen Wetter. Also das heisst, du hast dann...
Du hast nicht eigentlich viel, aber du hast mehr als Winter.
Du hast halt dann gewisse Energie, die von so drei so Spielen kommt, die du kennen hast bei Winterthur.
Die Münzigen sind auch ein Rasenmeierli genannt.
Ja,
so gespielt.
Genau.
Überall der Sommer
genau.
Gewisselt und gewusselt.
Und das Goal ist völlig, ist ein bisschen langlos gewesen. Das ist ja nachher gerade abpfiffen worden, das Spiel.
Du, wer weiß, ob es nicht noch einen Angriff gibt oder nicht.
Nein, aber ich sage nur, das ist das, was Winterthur gefehlt hat. Die Bereitschaft, die Energie, wirklich alles zu machen. Ich bin eigentlich ganz glücklich mit dem Coaching vom Trainer, mit Personalentscheidungen, die er getroffen hat.
Mit welchen?
Ja, beispielsweise die Jankiewicz lässt permanent laufen. Ich weiss nicht, was das soll, wenn nebenan den Güeni hast, der in einer richtig guten Form ist seit Wochen. Als Beispiel, er hätte viel früher schon müssen einen zweiten Stürmer bringen, wo du gemerkt hast, dass der Hunziker allein dort hinten oder dort vorne keine Chance hat. Er sieht keinen Böllen. Also müsste viel früher anders reagieren. Aber es ist, wahrscheinlich hätte er können machen an dem Tag, was er hätte wollen. Und das wäre in die Hose gegangen, weil grundsätzlich die Mannschaft einfach nicht bereit war. Und das finde ich jetzt aus Winterthur-Sicht eine masslose Enttäuschung.
Dann ist Jean Burkhardt übrigens wird wahrscheinlich noch vor dem Theo Goya einen Club finden.
Da können wir dann auch eine Sondersendung machen, dann ist Jean Burkhardt.
Ja gut, ich meine, Vaduz wird auch um einen oder anderen Bauern versuchen zu buhlen, wenn sie so tustig.
Dominik, wir haben letzte Woche über Geze geredet und die Karten, die man da gezogen hat. Wintertransfers, Trainerentlassungen, Spielerkritik. Zwei Karten hat man in der letzten Woche offenbar noch irgendwo gefunden auf dem Campus. Und die erste Karte ist Vertragsverlängerung mit dem Captain, der dann auch direkt in der Startelf steht und, wie Thomas uns gerade erzählt hat, aktiv am Spiel teilgenommen hat, zumindest in der Schiedsrichterdiskussion, aber hat auch sonst aktiv am Spiel teilgenommen. Und man hat sich von Christoph Urech getrennt, wo man sagen kann, okay, was hat das mit dem Spiel zu tun? Aber trotzdem, das Mandat von ihm wäre im Sommer ausgelaufen. Warum macht man das ausgerechnet in der Woche? Sicher auch, um vielleicht die Fans ein bisschen zu besänftigen, was man hier und da hören konnte. Aber man hat schon nochmal rechts und links gezogen, um wirklich auf das Spiel parat zu sein.
Ja, und in dem Fall jetzt, wie mir denkt, zweimal die absolut richtige Entscheidung drauf.
Thomas Ami Abrashi hat sicher nicht nur mit dem Schiedsrichter geredet.
Ja, man hat ihn wahrgenommen. Das ist halt dann einfach. Er ist ja nicht ein Fußballgott. Kann man ja nicht behaupten.
Aber was willst du noch mehr als so ein Spieler, wo weiss, um was es geht, wo du merkst, es ist extrem wichtig für ihn. Der Club ist ihm wirklich, liegt ihm im Herz und er probiert jetzt alles in diesem kapitalen Match. Also mehr kannst du ja gar nicht wollen als Fan, als das, was der Abrashi geliefert hat. Gut, mal abgesehen vom Fußball, ist
danke,
ja gleich.
Danke, dass du für mich die Antwort
gegeben hast. Ja, wobei, also, dass er jetzt nicht 30 Matches von Anfang an gemacht hat in der Saison, abgesehen von seinem Gesundheitszustand jeweils, ist wahrscheinlich auch nicht so falsch. Ob es jetzt richtig ist, den Vertrag zu verlängern, wenn man an die nächste Saison denkt, kann man sich auch fragen. Als Zeichen für den Moment ist es sicher, ist es irgendwo dienlich. Und was es schon auch ist, wenn du den Abrashi auf dem Platz hast, das, was der Dominik jetzt gesagt hat, das strahlt natürlich auch auf die anderen ab. Also es checken dann auch die anderen, dass sie müssen 5 Meter mehr säckeln in dem Match. Und das hat natürlich GC über 90 Minuten gemacht.
Oder? Ja, und der Abrashi, der macht ja nicht Probleme, wenn er auf der Bank hockt. Also wenn ich dran auch Sutter wäre und das Kader für die nächste Saison würde planen,
Problem, wenn ich auf der Bank hocke, bekomme trotzdem keinen Vertrag bei GC.
Ja, aber ist das einer von den absoluten ersten Namen, wo ich würde sagen, den müssen behalten. Ich meine, es gibt so viele Spieler, die einfach austauschen kannst, die irgendwie keine Rolle spielen. So viele Spieler, die irgendwie nichts darstellen, die zu wenig Qualität haben. Also sorry, also der ist ein No-Brainer.
Ja, ich mag dir nicht widersprechen, grundsätzlich. Ob es gerade ein No-Brainer ist, bin ich mir aber nicht sicher.
Und man hat ja gesagt, man ist sich gar nicht sicher,
welche
ist
Funktion.
Er überhaupt Spieler, ist er rund ums Team rum. Also man ist offensichtlich sehr, sehr überzeugt davon, dass man Ami Abrashi bei sich haben will. Man weiß einfach noch nicht, reicht sportlich noch oder hat er in einer anderen Funktion irgendeinen Nutzen?
Ja, wahrscheinlich kann er als Mentalcoach wieder dann eingesetzt, wenn es darum geht. Oder, also ja, das sieht man ja dann. Und das ist jetzt auch noch nicht ganz entscheidend. Ist es gar nicht, also so muss ich sagen, es ist ja gar keine entscheidende Frage im Moment. Sondern im Moment geht es ja wirklich nur darum, dass die Barrage überstehen.
Und wie der Tommy auch richtig sagt, also die nächste Saison von GC macht eine Vertragsverlängerung mit dem Ami Abrashi nicht kaputt, oder? Das ist auch klar. Also wenn er halt wieder nicht spielt, auf der Bank hockt, whatever, er wird trotzdem irgendwo einen Wert haben.
Und klar ist auch, dass der Konflikt mit Chief Business Officer Christoph Urech, dass man das jetzt aufgelöst hat, ist sicher auch die richtige Entscheidung. Es gibt ja diesen Konflikt zwischen Christoph Urech und einem Teil der aktiven Fanszene eigentlich schon seit er überhaupt im Club ist, also seit letztem Jahr. Das hat angefangen mit dem Testspiel gegen Bayern München, als dann irgendwann rausgekommen ist, dass das Spiel von einer Firma vermarktet worden ist, die mit einer anderen Firma verbandelt ist, wo Christoph Urech im Verwaltungsrat sitzt. Das ging über Ideen von zum Beispiel ausfahrbaren oder ausrollbaren Tribünen, damit man im letzten Grund endlich mal ein bisschen näher am Rasen sitzt. Es gab viele Wechsel auf der Geschäftsstelle, unter anderem auch von Personen, die relativ wichtig waren für den Austausch eben zwischen Club und der aktiven Fanszene. Dann gab es die berühmte Episode mit der Marketingchefin, die eingestellt worden ist, wobei man eigentlich eine andere Person im Sinn hatte, die aber zufällig den exakt gleichen Namen hatte. Es gab Spruchbänder, es gab diesen Böller, der geflogen ist im Derby, wo es dann nachher hieß von Seiten der Fans, dieser Knall, dieses Signal, dieses Symbol ist für Christoph Urech bestimmt und unseren Unmut. Der Dialog ist komplett abgebrochen worden und das heißt auch, es sollen ein paar Fans tatsächlich im Rahmen des Auswärtsspiels in Thun bei Christoph Urechs Privatadresse irgendwo aufgetaucht sein, was natürlich definitiv zu weit geht. Und trotzdem hat man jetzt bei GC irgendwie die Baustelle geschlossen, weil es ist auch klar, es hat nicht direkt was mit dem Fußball zu tun, aber bringt natürlich Unruhe in den ganzen Club.
Ja, das ist absolut richtig. Natürlich, kannst du immer sagen, dass das sollte den Spielern nichts ausmachen, so etwas, das ist irgendwo weit weg, irgendwo in dem Gebäude. Das Problem ist, wenn es natürlich dann betrifft Fans. Und wenn es Fans betrifft, gibt es eine negative Energie in den Verein hinein, es gibt eine negative Energie, dann überträgt sich die auch auf die Mannschaft. Das ist einfach so. Und das ist jetzt, du hast es richtig gesagt, Kat Tillmann, das ist jetzt der bestmögliche Zeitpunkt gewesen, die Problematik zu lösen.
Wir gehen ein Spiel weiter und kommen nach Luzern.
Am Schluss kann es noch beide Seiten gehen. Also am Schluss muss man froh sein, vielleicht, dass du noch einen Punkt holst, weil auch dort auf Konter sind sie brutal gefährlich. Und allgemein zweite Halbzeit, das Ping-Pong-Spiel ist einfach mehr etwas für St. Gallen wie für uns. Und trotzdem denke ich, dass es ein sehr intensives Spiel war und ein interessantes Spiel.
Das war Luzerns Trainer Mario Frick nach dem 2:2 gegen St. Gallen im Interview bei Blue. Und Thomas, das letzte Spiel vorerst vom Mario Frick gegen St. Gallen und damit verabschiedet sich auch die Rivalität, nicht nur Luzern-St. Gallen, sondern Frick-St. Gallen.
Nein, die Rivalität Luzern-St. Gallen, die wird bleiben.
Die wird bleiben, aber Frick-St. Gallen wird
Frick
sich auflösen.
Frick-St. Gallen, aber vielleicht wird der Frick ja dann irgendwo mal einen anderen Schweizer Club übernehmen, kann er es ja dann dort ausleben, seine spezielle Beziehung mit dem FC St. Gallen.
Er hat auf jeden Fall, er hat noch mal ein bisschen nachgefeuert oder vor dem Spiel hat gesagt, ja, also Trainer in der Schweiz, okay, aber grün-weiß, das wäre überhaupt nicht vorstellbar. Das St. Galler Tagblatt hat dann geschrieben, passt doch, Herr Frick, derweil freut sich St. Gallen aller Voraussicht nach auf europäische Nächte und darf auf den Cupsieg hoffen, dies während sie den FCL souverän in die Relegation Group gecoacht haben. Also man merkt, die Liebe ist beidseitig.
Ja, aber man muss mit zähnigen Aussagen muss man immer vorsichtig sein. Jetzt so eine, wie der Mario Frick gemacht hat. Ich mag mich erinnern, der Uli Ford hat mal gesagt, er ginge lieber Teller waschen, wie der Trainer sein beim FC Sion. Möglicherweise wäre er jetzt froh, er käme vom ganzen Land ein Telefon über, ja, dass er dürfte arbeiten. Also darum,
aber oh, weißt, vielleicht würde dem auch noch irgendein Job bekommen in St. Gallen und dann gibt es ein bisschen Proteste.
Darum sage ich ja.
Weißt du, Luis Figo hat einmal von Barcelona, ja, zu Real Madrid können wechseln und er hat es überlebt und es ist alles,
ja,
okay.
Ja, und der Petric also hat ein Basel-Liebli verbrannt, herzig, bei GC, ja, und ist bei Basel nachher im Goal gestanden. Ja. Und hat Penalty gehebt im Europa Cup-Match. Darum sage ich, das müssen wir alles nicht so ernst nehmen.
Das war ein Anti-Basel-Schal, oder? Wo der Petric verbrannt hat, sinnigerweise.
Ja, natürlich ein Basel-Schal.
Nein, es war eben ein Anti-Basel-Schal. Das ist ja.
Das ist ja egal.
Die Quäte, die Besondere. Ja. Also nicht, dass er das gecheckt hat, dass es Anti-Basel ist.
Nein, das würde ich jetzt nicht als die ultimative Absage anschauen von Mario Frick gegen St. Gallen. Er war ja zweimal Spieler dort. Also er weiß, was die Ostschweiz ist. Ja, und wie der Dominik sagt, irgendwann vergisst man das. Ich meine, wo der Manuel Neuer von Schalke zu Bayern kam, ist das meiste Schonol Tillmann als Bayern Ultra, wie gross das diese Protest waren. Ja, Also ich wollte jetzt in dem Mario Frick nicht gerade auf die Stufe Neuer setzen.
Hat Bayern dort protestiert? Also Schalke hat es vor allem ganz toll gefunden.
Nein, Bayern haben es.
Kein Neuer.
Kein Neuer.
Aber die bei Schalke hat es auch nicht Freude gehabt, weil ja der Neuer
sowieso nicht, ja.
Als Junge noch ein Ultra war.
Bevor wir jetzt wieder böse Kommentare kriegen, wir haben letzte Woche, als wir über St. Gallen geredet haben, hat mir eine Hörer oder eine Hörerin in den Kommentaren geschrieben, es würden nur wir fertig bringen, also über St. Gallen, eins der Überraschungsteams der Liga, lange ungeschlagen, zweiter Platz, können noch Cupsieger werden, da über die Vertragssituation von Alessandro Vogt zu reden. Deswegen haben wir gedacht, okay, jetzt reden wir über St. Gallen. Ich habe mir das Spiel angeguckt. Was? Wieso gucken mich alle so komisch an?
Nein, ja, ich einfach mal sagen, es haben alles auch schon berät. Also, man muss jetzt nicht so tun. Das ist, wir haben jetzt nicht über eine Vogt-Vertragsverlängerung geredet, aber über alles andere haben wir auch schon geredet.
Auf jeden Fall habe ich mir dann vorgenommen, ich gucke mir das Spiel an. Ich war gestern auf der Rückreise von Kopenhagen nach Basel. Habe am Flughafen gesessen, auf meinen Flug gewartet, habe mir die zweite Halbzeit in voller Länge angeguckt. Und das war ja eigentlich noch die bessere, die attraktivere Halbzeit. Und irgendein unbekannter Herr neben mir hat schön in mein iPad geguckt, hat ein bisschen mitgeguckt, ohne dass ich es groß gemerkt hätte. Und als er dann zu seinem Flug musste, hat er gesagt, not very entertaining, not very good. Und es ist tatsächlich, ich hab jetzt wirklich geguckt, St. Gallen, ja, die spielen eine gute Saison, aber dann gucke ich mir das Spiel an, Lukas Görtler fehlt, es ist vielleicht irgendwie nicht mehr so die letzte Entschlossenheit da, weil Thun weit weg ist. Und Thomas, dann spielt St. Gallen eben auch genau die Spiele, wo sie gar nicht so überzeugend sind.
Natürlich, also ich glaube, St. Gallen haben wir genug gewürdigt, immer wieder. Klar, die Kritik habe ich auch schon gehört gehabt. Ich mag mich erinnern, wo wir da unseren Podcast kamen, zu Winterthur, ist einer gekommen, hat lange auf mich hingeritten. Wir sind immer so kritisch mit dem FC St. Gallen. Sie machen es ja im Prinzip gut. Sie haben ja den Stilwechsel drin, sie haben das deutsche Element drin, sie haben die Junge drin mit einem Vogt und Mai und so. Also sie haben das Pech, dass ein richtig guter Junge weggebrochen ist, der Nesiri. Sie haben Leiderfiguren wie einen Görtler, wo es ganz selten gibt in dieser Liga. Der Daschler ist ein überdurchschnittlicher Spieler, der Bukalfa fällt auf. Also sie haben eine gute Mannschaft, das ist so. Sie haben aber, ich habe es vorher angetönt, sie vergeben viel zu viele Chancen. Sie nutzen den Moment, sie sind im entscheidenden Moment sind sie nicht präsent. Sie fangen die Rückrunde an gegen Servet. Führen 2-0 und bringen es noch fertig, 2-4 zu verlieren in den letzten paar Minuten. Sie gehen auf Luzern, führen 2-0 und bringen es fertig, in den 95. oder 96. Minute noch das 2-2 überzukommen. 1-2 in den 85. und das 2-2 dann in den 95. Und das sind so die Momente, wo du siehst, die Mannschaft ist dann halt gleich nicht bereit für den letzten Schritt. Sie spielen daheim gegen einen Trümmlings GC 0-0. Sie vergeben Punkte um Punkte und darum nochmal, letzte 13 Spiele, ja, keins verloren, aber 8-mal unentschieden. Das heisst, 16 Punkte verloren. Und darum hat man halt immer wieder kommt dann halt der kritische Unterton, weil St. Gallen hätte auch Chancen, Möglichkeiten für eine historische Saison.
Richtig, und das regt mich eben auch noch auf, oder? Weil du hast jetzt eigentlich noch die letzte irgendwie die Möglichkeit, noch einmal ein bisschen Druck aufzubauen auf FC Thun, wo am Tag vorher wird sogar noch der Match verschoben, oder? Du hast also auf die Chance, auf 9 Punkte zu verkürzen. Vielleicht würde irgendeiner noch sagen vor dem Fernsehtuner, uff, ja, jetzt müssen wir aber den vielleicht schon mal gewinnen gegen FC Basel. Und was machst du in Luzern? Du gleichst spät aus und freust dich, als hättest du jetzt irgendwie die Meisterschaft gewonnen. Du gehst vor deine Fans jubeln. Sorry, das ist keine Winner-Mentalität. Sorry, also da holst du den Ball und probierst noch das 3-2 erzielen. Aber die selber glaube ich nicht mehr dran. Und das finde ich, das ist etwas, was mich eben nervt bei St. Gallen. Es ist, unter Abstrichen machen sie vieles gut. Es ist eine gute Saison. Spielerisch ist es überhaupt nicht gut. Ich meine, das Ping-Pong, der Ausdruck vom Frick kommt auch nicht von nichts und das fehlt ihnen halt vielleicht. Darum können sie die Matchalben so nicht kontrollieren. Ich glaube, in diesem Kader würde die Spielerin schon ein bisschen mehr drinstecken. Alles haben wir da schon gesagt, aber das finde ich so ein bisschen, das hat mich jetzt wieder enorm enttäuscht gestern, die Reaktion auf das 2-2.
Aber vielleicht ist St. Gallen halt wirklich nicht besser als das. Ich meine, die sind nicht als Meisterschaftsanwärter. Ich weiss, Thun auch nicht. In der Saison gestartet und sind the best of the rest. Das ist jetzt Stand heute Fakt. Und aber bewegen sich die auch ganz, genauso ganz nah am Limit, wie Thun das gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten.
Aber nochmal,
sie dann haben es für das und das ist das Zweite und das ist aller Ehren wert.
Sie haben extrem viele Punkte auf ganz dumme Art und Weise verloren.
Mit ja, Winterthur auch.
Wo einfach siehst, es könnte historische Saison sein.
Und ein berühmter Nationaltrainer hat mal gesagt, hätte Fahrradkette.
Gibt es berühmte Nationaltrainer?
Ja, einen in der Schweiz, gerade
aktuell. Gibt es einen? Ja. Nein, jetzt haben sie ja den Cup-Halbfinale vor sich und da haben sie noch lange nicht gewonnen. Da bin ich absolut sicher, da haben sie noch lange nicht gewonnen in Nivada.
Ja, ich denke, es ist so ein bisschen Ausgangslage, wo die auch brechen kann. Nicht? Also weißt, sie haben jetzt vor all diesen vier Teams, die jetzt im Cup sind, mit Abstand am meisten Druck, denke ich. Weißt, sie haben es jetzt schon ein paar Mal probiert, sie waren schon ein paar Mal sehr nah dran gewesen, und sie brauchen doch jetzt endlich den Titel, wo all das Gute, was sie in den letzten mehr als fünf Jahre sich aufbauen, wo das endlich mal krönt. Und wenn es jetzt nicht krönt, als Zweiter bei diesen drei Mannschaften, die noch sonst im Club sind, zwei Challenge League Clubs und GC, wenn du es jetzt nicht schaffst, ich weiss nicht, wie das als Club verkraften.
Natürlich ist die Chance gut und trotzdem glaube ich, das würden sie problemlos verkraften, wenn sie das nicht schaffen.
Ja, da bin ich.
Hey, sie sind Zweiter, sie werden die Saison als Zweiter mutmaßlich abschliessen. Übrigens, Conference League bedeutet das nur drei Quali-Runden. Ich meinte, der Club Sieger muss zwar in der Europa League einsteigen, aber vier Quali-Runden spielen, um irgendwo
hinzukommen. Nur drei Quali-Runden? Nur?
Ja, nein, das ist nicht viel, das ist mir schon klar. Das ist eine Herausforderung, die sich IB damals nicht wird müssen stellen müssen. FCB bin, vielleicht auch nicht.
Nein, Oli, ich bin absolut beim Dominik, das würde ich, wenn es den Cup
ja, aber dann gewinnen sie es halt irgendwann.
Ja, also, irgendwann. Ja, aber die Ausgangslage ist jetzt wirklich, also die kann nicht besser sein.
Ja, aber sie werden keinen Zuschauer Schwund haben, wenn sie den Cup
nein, gewinnen. Aber das macht gleich mit dem Selbstverständnis etwas vom Verein, wo du einfach, dass du nie den Titel gewinnst, wo du so danach lächelst.
Ja, aber die Sehnsucht ist auch etwas Schönes, solange sie kannst aufrechterhalten und sie sich nicht erfüllt.
Wird's aber noch viel das so
ist fürs Gesamt, ich glaube, gerade für das Konstrukt in St. Gallen nichts Schlechtes.
Das ist ja das, was Mario Fricke so aufregt, dass er mit Luzern in Lausanne Uschi verloren hat, weil er genau die Chance gesehen hat.
In der Bundesliga oder in der Bundesliga.
Weil er genau die Chance gesehen hat, wie gross das dass die ist, um einen Cup-Titel zu gewinnen, diese Saison.
Natürlich ist die Chance gross und natürlich haben die das Gefühl, wenn nicht jetzt, aber das macht doch die Saison von St. Gallen nicht schlecht, wenn es jetzt halt doch
mal so doch, das macht sie schlecht.
Also wenn du jetzt gegen einen Challenge League Club im Halbfinale ausscheidest, das ist ein riesen Delle in dieser Saison übrigens, wo du auch wenige Punkte holst, sehr wahrscheinlich die Saison als den unter dem Zeigler.
Und wenn gegen GC den Cup-Final verlierst?
Ja, ist schon nicht gut. Das ist, ja, aber, ist eine kleinere Bühne, aber und dann musst du dich extrem aufregen.
Aber es waren siebte letzte Saison oder achte. Eins von beiden, glaube ich. Jetzt sind es zweite, sie werden europäisch spielen. Also,
Oli, wir werden uns nicht einig.
Ihr seid wirklich zu böse mit St. Gallen.
Ja, das ist gleich mit ein bisschen Zeugeln.
Oli macht sich gerade bei ganz vielen Fans des FC St. Gallen beliebt. Und wir gehen einen Club weiter und kommen zu den Young Boys.
Oui, c'est pas facile, mais c'est comme ça. Donc, je vais essayer d'aider l'équipe au maximum, et puis après, bah, c'est comme ça, c'est le foot.
Das war IBs Chris Bedia in aller Kürze. C'est le foot, Dominik. Chris Bedia spielt auch gegen Servette nicht von Anfang an beim 1:1. Und natürlich ist es er, der das Tor schießt per Elfmeter. Und die Diskussion geht munter weiter, weil Samuel Esende natürlich wieder nicht trifft. Und ja, IB gefangen einerseits in der Stürmerdiskussion und andererseits in der Europadiskussion, die eigentlich gar keine mehr ist, wenn man auf die Tabelle guckt und sieht, wie weit IB weg ist. Und solange sie so spielen, wie jetzt auch am Wochenende wieder.
Also braucht man viel Fantasie, wenn man das IB noch sieht, die Europa-Cup einzusehen.
Hast du irgendwo die Fantasie? Hat irgendjemand in dem Club, hat irgendjemand um den Club irgendwo noch die Fantasie? Oder ist im Grunde auch, kann man IB auch zu den Clubs nehmen, wo man sagt, okay, das war's, die Saison ist gelaufen?
Also ich also nicht. Ich denke, vielleicht der eine oder andere im Club hat sie schon, weil man in den letzten Jahren schon ab und zu schon ein bisschen den Verdacht hatte, dass sie alles ein bisschen farbiger und schöner sehen als der Rest von außen. Also insofern gibt es vielleicht schon noch den einen oder anderen, der noch träumt.
Thomas, siehst du Farbe bei IB oder ist das einfach wieder die nächste Bestätigung, jetzt das Spiel gegen Servette, wo man ja wieder mal eine Chance liegen gelassen hat, dass da irgendwas noch, die Saison zumindest versöhnlich endet?
Nein, das ist eine trostlose Saison von IB und wenn du den Match gestern wieder schaust, kannst du jetzt sagen, die erste Halbzeit war okay.
Nein, die war gut.
Die war okay.
Gut gewesen.
Und Und die zweite war halt dann einfach wieder nicht mehr gewesen. Die brauchen ein Penalty-Geschenk. Ich meine, dass ein Verteidiger mit dieser Erfahrung von Rui in dieser Situation so reingeht, ach, bitteschön, das ist ja unglaublich. Und dann haben sie noch Glück, dass der Gonja die Latte schiesst.
Dem Ratz am Pfosten.
Es braucht noch gegen den Buchparaden vom Keller. Also, du hast dann gesehen, wie viel das in dieser Mannschaft, wie ungewohnt dass die Mannschaft dann ist, jetzt gerade beim Gegengoal. Ja, das ist dann also schon sehr, sehr luftig verteidigt. Und dort hast du einen Fernandes, wo der ja. Böhle, mit dem Böhle hat das Gefühl, er könne da über den Platz spazieren. Ja, und nachher lässt er sich den Böhle wegnehmen und dann fehlt der Widerstand.
Er geht da nicht richtig zurück.
Eben, er fehlt der Widerstand, ja. Genau das meint er, er fehlt der Widerstand. Der Benito steht irgendwo an der linken Gonde vorne.
Ja, aber der macht die Schutznadel.
Der rückt dort auf. Aber der muss doch, das ist völlig richtig. Der wartet ja auf den Böhle, der hätte eine super Situation gehabt zum Flanken. Ja. Aber das muss doch jemand ausgleichen. Mhm. Dass der linke Verteidiger da vorne ist, dann muss doch eine Absicherung da sein für den linken Verteidiger.
Es kann nicht sein, dass der linke Verteidiger vom gegnerischen 16er muss zurücksprinten, um dann gleich 3 Meter zu spät zu sein, weil es einfach nicht besser geht.
Darum muss eine Absicherung da sein. Also es ist organisatorisch, ist das eine Bankrotterklärung gewesen. Und ja, man kann nur auf die Statistik vom Seane 1,36 Punkte in 22 Matches. Und viel gescholtene Contini war bei 1,62 gewesen.
Aber Dominik, das Luftige und das Unorganisierte ist ja wirklich beachtlich, weil in der ersten Halbzeit, wenn man guckt, da hat IB überhaupt nichts von dem gezeigt. Da ist man wirklich irgendwie sehr, sehr stabil gestanden, sehr strukturiert. Da hat man keine Anzeichen gehabt, dass es irgendwie so auseinanderfällt.
Nein, und nicht nur gestanden, sondern man hat eben den Gegner extrem hoch unter Druck gesetzt. Es ist wirklich mal so wieder ein dominanter Auftritt gewesen. Wo mir dünkt daheim von dem, wo man eigentlich immer so ein bisschen träumt. Ich meine, Servette ist schon als die formstärkste Mannschaft in die Superliga angereist. Ich glaube, jetzt haben sie vor 3 Matches im Fall gewonnen. Sie haben zumindest den meisten Punkt in den letzten 5 Matches. Und dann kommt Ibe und lässt die eigentlich gar nicht schnaufen. Ich meine, Servette hat eigentlich keine Chance in der ersten Halbzeit. Du müsstest dich natürlich mit mehr belohnen. Oder? Du gehst mit Nuno in Pause und er kommt völlig ein anderes Gesicht in die zweite Halbzeit. Wir reden viel über die Abwehr und zu Recht. Ich meine, das ist seit 2 Jahren eine Baustelle. Aber wenn ich den Fernandes anschaue, oder zum x-ten Mal in dieser Saison, das ist jetzt sicher sein dritt oder viert Kapital Ballfluss gewesen im Mittelfeld, der zu einem Gegenfall führt. Ich kann mich erinnern, von einem Monat gegen Thun, wo sie verlieren, ist so er gewesen. Es gibt noch eine oder andere Szene, die ich im Kopf habe. Also, oder? Und der hat man eigentlich so als den Stabilisator im defensiven Mittelfeld geholt. Und er spielt eine absolut ungenügende Saison. Und wenn ich den anschaue, dann muss ich auch sagen, ja, nicht nur die Abwehr ist eine Baustelle, auch das zentrale defensive Mittelfeld ist erneut eine Baustelle. Da muss so viel gehen im Sommer in dieser Mannschaft. Und ich habe vor dem Match mit dem Seane geredet, oder? Und er hat auch gesagt, oder? Seit sie aus dem Europa-Cup draussen sind, sie müssen eigentlich nicht mehr rotieren, oder? Und man merkt ganz genau, auf wer das setzt und auf wer nicht. Also das setzt da klar ins Ziel. Und jetzt sehr wahrscheinlich schaffen sie es ja in Europa-Cup, die haben viel zu viele Spieler. Also die müssen extrem ausmisten. Also das wird ein sehr, sehr anstrengender und hektischer Sommer für die sportliche
Führung. Wie viele Spieler sind es? 30?
Ja, 30, klar. Das sind ja auch Nachwuchsspieler dazu zählt, die Profiverträge bekommen.
Aber ist ja noch Leihspieler.
Ja. Also es sind sehr viele und ich meine, bei vielen findest du nicht einfach so einen Abnehmer, oder? Das ist schon klar.
Gut, die grossen Mannschaften haben sie grosse gehabt, oder? Das siehst du.
Ja, aber die grossen Mannschaften sind ja in 3 Wettbewerben.
Nein, das wird das eben nicht sein. Das siehst du beim FC Winterthur, wo auch 31 ja, Spieler auf der Kaderliste hat.
ich möchte ein bisschen Fantasie walten lassen.
Endlich mal einer mit Fantasie.
Genau, damit wenigstens einen bei Fantasie. Wobei ich muss schon sagen, ich erinnere mich selber ein bisschen stark an meine Kollegen nebendran vor ein paar Jahren, wenn es um einen FCB gegangen ist, der auf einmal nicht mehr Meister geworden ist. Und sie immer das Gefühl haben, ja, aber der FCB, der könnte jetzt schon noch vielleicht Anwärter auf den Titel sein, in der zweiten Saison danach, in der dritten Saison danach. Und wir, Tillmann, haben immer so das Gefühl gehabt, nein, das kann eigentlich nicht sein, so wie die Entwicklung rund um das Ding geht. Das sehe ich bei IB natürlich nicht drin und sage, ich habe immer noch einen gewissen Grundrespekt von dem IB mit dem Kader, mit dieser individuellen Klasse. Und wenn ich auf den Spielplan schaue, sehe ich 3 Heimspiele plus 14 in Thun, nochmal auf Plastik. Und das ist irgendwo dort, wo ich sage, da hat die Fantasie bei mir noch ein bisschen Raum, warum es vielleicht gleich noch könnte klappen mit zumindest Platz 4, wo wir dann wissen, wenn St. Gallen Göpsiger wird, bla bla bla. Aber natürlich, wenn es jetzt einfach nicht IB wäre, müssen wir nicht diskutieren. Im Prinzip ist klar, dass das mit dem Europa-Göp nichts wird.
Es sind 9 Punkte Rückstand auf Lugano. 9 Punkte.
Wo dritten ist.
Wo dritten ist. Und die 9 Punkte aufholen in 5 Matches.
Aber es sind 5 dann, auf den FCB, die vielleicht in Thun verliert.
Aber vielleicht gewinnt der FCB in Thun.
Dann ist es sowieso durch.
Dann sind es 8 Punkte.
Ja, dann ist
vor allem, ist auch noch ein Sio vordran, der auch noch
sicher sein Spiel gegen FCB gewinnen. Das ist ein Steig.
Sio macht einen sehr stabilen Eindruck und die musst du auch zuerst überholen. Ganz genau.
Aber IB hat mal die 3 abonnierten Punkte gegen FCB mit dem Heimspiel und dann schauen wir. Aber ich bin schon auch der Meinung, es wird nicht aufgehen für IB.
Aber herzig war es, als der Bedi an den Penalti da hat, wo er abtrüllt und dann macht er mit dem Zeigefinger, deutet er auf seine Brust. Also das könnte jetzt sagen, haben ihr gesehen, ich bin es dann.
Ja, aber ich finde, weißt du, wie er damit umgeht?
Es ist herzig. Ja. Es ist herzig, es hat einfach, es zeigt gleich, was macht mit dem?
Ja, klar.
Also ich meine, er geht super rum. Er hat auch ein gutes Verhältnis mit dem Messende offenbar.
Ja.
Oder? Also, dass die miteinander jubeln dann über das Goal. Aber zuerst er, hey, ich dann.
Stell dir mal den Michi frei in dieser Situation. Ja. Da wäre schon lange durchgetragen. Schon lange. Und ich finde, wie der Bedia damit umgeht, mit dieser Situation, die ja wirklich von Woche zu Woche absurder wird. Ich meine, der Bedia ist jetzt der Alleinigführer. Anführer von Torschützenlisten. Ich meine, der SND hat weiterhin kein Goal. Ich meine, er könnte noch fast den Siegtreffer schießen, aber steht halt im Offside, oder? Also die Situation wird ja wirklich immer absurder und wie er damit umgeht, das finde ich, das verdient Respekt.
Aber hast du nicht das Gefühl, dass der vielleicht weiss, was nächste Saison ist, dass er einen neuen Club hat? Dass es schon geregelt ist?
Inwiefern ein neuer Club?
Also er ist ja etwas, ist rausgelehnt von Union.
Ja.
Aber dass das einfach das geregelt ist.
Also dass eine Union schon verkauft hat irgendwoher.
Ja.
Ich glaube auch Chris Bedia weiß, wenn ich Torschützenbester werde in der Liga, auch wieder Schweiz, dann wird jemand kommen
das
und ich werde
es, was er weiß.
Also, Zukunft haben.
Was für mich immer deutlicher wird, ist, dass er keine Zukunft in Bern wird haben, auch wenn sie nicht vielleicht sollten wollen noch kaufen. Dann wird er weiterverkauft. Ist auch klar, wenn im Europa-Cup ist, dann kannst du sowieso nicht mit diesen 2 Stürmern sein. Und auch sonst, oder? Mir denkt so, ich habe es noch spannend gefunden, mit dem Soano vor dem Match über das Gerät. Oder? Und sie setzen halt völlig auf Essen. Ist auch klar, bei all dem, was du hast noch mit dem Vertrag ausgestattet, du hast so viel bezahlt, du gehst ihm noch zu 99. Und so ist ja klar, dass da jetzt, du hast einfach entschieden. Ist ja okay. Aber das finde ich schon spannend, oder? Wenn er über eine BDA redet, oder? So sagt er, ja gut, eben, er hat ja fast jeden Ball noch reinschieben oder er hat oft nur einen Kontakt gebraucht. Oder? Er hat schon natürlich auch über sein Tor geredet, aber denkt, es findet schon fast so ein bisschen statt, so, um zu zeigen, hey, aber der andere bietet uns halt schon viel mehr. Oder?
Es gibt Leute, die behaupten, es gäbe Order, dass der Sende spielen müsse. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Ahnen kenne und erlebe, er ist von dem völlig überzeugt und der braucht keine Order, dass er auf Essen setzt.
Die Situation mit der definitiven Übernahme von Essende und mit dem Leihvertrag, der ausläuft, mit dem Bedia spricht ja eigentlich Band. Also, der wird nicht weiter verpflichtet. Der weiß auch, so wie ich statistisch da stand, bekomme ich wieder einen neuen Vertrag irgendwo mit einem schönen Lohn. Was ich aber, einerseits kann man natürlich sagen, er geht gut mit dem auf der anderen Seite fragt man sich auch ein bisschen, wo ist der Ehrgeiz für den Moment, wo ist die Identifikation mit IB, mit dem Ziel von IB. Vielleicht ist das auch ein Teil des Problems, was sich nicht nur bei dem Spieler, aber was sich hier äußert, wenn es um IB geht.
Wo wir an der Seane sagt, ja, ich habe viele Bälle nur reinschieben. Ja, Entschuldigung, was ist das für eine Argumentation? Der muss dort stehen, wo man Goal macht und der macht sie. Das ist die gleiche läppische Argumentation mit allzumal der Miloš Malenović, der noch Sportchef war beim FCZ und sich über den Fußball von Bo Henriksen beklagt hat. Ja, wir schiessen viel zu viel Goal nur auf Umschalten und Standard. Er will einen dominanten Fußball haben. Was soll
aber
das?
Es sind eben genauso die Äußerungen, die dir zeigen, welche Richtung es geht, oder?
Ja, klar, aber sie sind läppisch.
Gut, was man noch vielleicht muss sagen, und dann sind wir fertig, Tillmann. Also der Bedia, weißt du, wir müssen jetzt innen und nicht irgendwie auf einem Podest haben als der Superstürmer. Ich meine, er hat jetzt seit den eineinhalb Jahren, als er bei IBE ist, hat er relativ viel Goal geschossen. Wenn man aber vergleicht mit anderen Stürmern, die IBE früher hatte, ist das jetzt auch nicht so beeindruckend. Für mich ist er Ausdruck auch der auf der Stürmerposition von IBE, der Ansprüche nachher
hängt. Einfach anders.
Das ist super. Ich spiele euch jetzt einfach den nächsten Ton ein und dann lehne ich mich wieder 10 Minuten zurück, höre ich ein bisschen zu und dann gucke, dass wir irgendwann zum Ende kommen. Aber das ist perfekt so. Das ist der beste Montag seit langem.
Tony's Sofa.
Ich glaube, ich habe sogar auch ein bisschen gelesen, dass wir mit am meisten Konter machen und Zürich am meisten bekommen, glaube ich. Das habe ich gelesen. Es ist ja, natürlich für uns gut, wenn solche Statistiken in einem Spiel für uns laufen. Aber nichtsdestotrotz, mit so viel Qualität, die wir als Mannschaft haben in der vorderen Reihe, da muss sicher mehr wie ein Goal rausschauen.
Das war Renato Steffen nach dem 1:0 des FC Lugano gegen den FCZ. Und Thomas, beim FCZ ist es jetzt soweit, man kriegt eigentlich das Spielrezept als Gegner irgendwo im Internet in irgendeiner Zeitung präsentiert. Man setzt einfach auf Konter und wenn man dann noch gerade so gute Konterspieler hat wie Lugano, kann eigentlich nicht allzu viel passieren.
Nein.
Also es ist schon, der FCZ irgendwie ist in der aktuellen Phase, in der es sehr, sehr leicht ausrechnenbar, man weiß, was zu tun ist.
Ja, ist einfach ein verstärktes Bild von einem Trainer, wo keinen Plan hat. Das ist einfach so. Es ist so ein, also beim FC Zürich.
Plädierst du für einen Trainerwechsel im Sommer? Ja. Also wenn du sagst, ein schlechter Trainer.
Ja, selbstverständlich. Und sie würden auch sicher schon länger reagiert, bin ich sicher. Wenn es nicht schon Trainer gewechselt hätte und wenn ein erneuter Wechsel würde es zum Eingeständnis werden, dass sie sich monumental geirrt haben.
Und wenn der Vorsprung ein bisschen kleiner wäre, oder? Das
könnte auch noch ein Argument sein. Und ich meine, es braucht nicht wahnsinnig viel. Es braucht nur einen Sieg von GC und dann sind das nicht mehr 7 Punkte, sondern noch 4 Punkte. Und ich meine, GC hat der FCZ aus den letzten 17 Matchen 3 gewonnen. Also, was willst du noch?
Aber Dominik, Dennis Hediger, man sieht ja die Idee schon, man steht nicht mehr so offensiv, man hat sich schon angepasst, man ist hinten, man geht ein bisschen weiter zurück, man steht nicht mehr so hoch, was dazu geführt hat allerdings, dass eigentlich vorne überhaupt nichts mehr passiert. Also es ist nicht so, dass die keine Ahnungslosigkeit, die Idee ist schon da, aber es ist einfach schon, also man sieht, dass es einfach zulasten der Offensive geht im Moment, die Anpassung.
Ja, ich meine, es ist wirklich die individuelle Klasse, die näher fehlt. Da finde ich auch irgendwie, das staune ich schon, dass man irgendwie keinen Platz mehr hat für ein Foto. Also da muss schon sehr, sehr viel vorgefallen sein, dass ich als Trainer nicht irgendwie drüber stehen und sagen, hey, wir finden doch irgendwie den Anke, ich muss dich einbauen.
Also es gab eine verbale Auseinandersetzung.
Ja, aber das allein, damit gesagt. Meine ich, das kann irgendwie nicht länger, oder? Also,
ja gut, es kommt darauf an, also, wer was, wie, wo, wann, in welcher Lautstärke gesagt hat.
Ja, ja. Und nein, es ist so, oder? Es wirkt ein Stück weit ein bisschen stabiler, aber ich meine, wie sie halt nicht zu Goal bekommen, das ist halt schon hanebüchen. Da muss ich aber der Hediger schon auch ein bisschen in Schutz nehmen. Also der von einem erfahrenen Verteidiger wie im Hack, nein, eigentlich von jedem Verteidiger in der Super League, erwartet, dass er die Situation erkennt und dass er halt da schon ein bisschen zurücksteht, dass er da besser absichert. Also es sind halt dann auch wirklich so, man macht es dem Gegner in dieser einen Szene auch viel, viel, viel zu einfach. Und eben, vorher ist man einfach wirklich himmeltraurig harmlos.
Und das Lustige ist ja, wenn man die Zusammenfassung allein gesehen hat, eigentlich in der zweiten Minute, ist es eigentlich genau die Blaupause für das Tor. Und das Lustige ist, der Abschlag, er rollt wirklich so auf den Boden ins Mittelfeld und ist niemand da und daraus entwickelt sich dann auch ein Konter und genauso fällt dann auch das Tor.
Ja, es ist ein grossartiges Gegengoal. Also für mich ist es das schönste Gegengoal in Sachen Abwehrverhalten von dem Wochenende in der Super League. Und wo dann auch muss sagen, eben, ich finde ja, der FCZ hat schon schlimmere Matches gehabt insgesamt in dem Kalenderjahr. Aber es ist dann gleich zu wenig, oder? Also, sie kommen dann halt irgendwie 3-4 Mal vor das Goal statt nur einmal. Das letzte Mal haben sie dann vielleicht aus dem einen Mal ein Goal geschossen. Thun ist wahrscheinlich die mit Abstand beste Leistung gewesen, ohne dass sie, ich meine, erste Halbzeit müsste der Match zugunsten von Thun entschieden sein. mich nimmt noch Wunder, hat das mal jemand geschaut, so die letzten 20 Runden, ist dort der FCZ letzte, ist dort GC letzte, ist dort Winterthur letzte? Also ich bin nicht sicher, ob da GC und der Winterthur nicht vor dem FCZ
Die gehen sich nicht viel.
Ein paar auch gleich, ähnlich traurig.
Ich würde die letzten 17 nehmen. Hat Zürich, ich kann Zürich schon sagen, dann hat Zürich 11 Punkte gemacht.
Oli will die letzten 20, dann kriegt Oli die letzten 20. Man kann einfach
tätige Tabellen machen.
Also in den letzten 20 Runden ist es so, dass Winterthur 13 Punkte hat, GC 14 und der FCZ 18.
Okay,
also
dann haben sie vorher und die 17, was der Dings sagt.
Spiegelt relativ genau das wieder, was wir jetzt auch an der Tabelle sehen, dass Winterthur dann auch da, Thomas, auch da ganz hinten.
Ja, logisch.
Aber bei 17 kommt es vielleicht anders. Das sind denn dort noch... Oder hätte ich
Oliver, also, du findest noch irgendeine Tabelle, wo irgendjemand von diesen drei Mannschaften irgendwie gut aussieht?
Nein, wo einfach der FCZ schlechter aussieht als der Rest.
Der FCZ sieht grundsätzlich schlecht aus. Es ist eine himmeltraurige Saison.
Ja, aber auch da führt natürlich, dass die sich wirklich im Nichts bewegen. Ja, es könnte noch knapp werden, aber wirklich glaubt auch niemand dran. Und es hilft natürlich der Motivation auch nicht, wenn man sich in so einer Tabellenregion befindet.
Ja, man hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass GC, nur weil sie 2-0 gegen Winterthur gewonnen haben, wenn der Match musst nicht gewinnen als GC, du gewinnst ihn einfach, oder? Jetzt noch irgendwie, weiss ich nicht, wie viele Punkte halt.
Also. Nein, jetzt geht es auch nicht zum absoluten Ungeheuer aufbauen, das hast du völlig recht. Aber es ist, ich meine, bei Zürich, wenn du sagst, wegen der Motivation, Tillmann, ja, Entschuldigung, es könnte ja vielleicht auch noch um Verträge gehen für die neue Saison und sich bestätigen für die neue Saison, sich aufdrängen für andere Clubs. Also das wären, wenn es so wäre, wie du das sagst, wäre das eine sehr schlechte Einstellung.
Gut, die hat Lausanne am Wochenende
auch
gehabt.
Die hat Lausanne auch gehabt, das ist völlig richtig.
Macht's, die haben, glaube ich, gar nicht aufs Goal geschossen, oder, in dem Match.
Das macht es aber nicht besser für den FCZ, nur weil andere genau gleich sind.
Das ist so, Lausanne, die gleiche Einstellung. Man verliert 3-0 gegen Sion, wobei man, also ja, Sion hat jetzt da nicht ans absolute Limit gehen müssen, aber auch das reiht sich in die Saison des FC Sion ein, dass die das dann in der aktuellen Verfassung einfach recht souverän runterspielen. Mhm. Was man auch mal erwähnen darf.
Also österreichisch souverän, oder? Also... Ja, eigentlich chancenlos, Lausanne.
Und Dominik, wenn du gesagt hast, ob wir alle Clubs machen wollen, bei denen es um nichts mehr geht, wenn wir zum FC Sion kommen in ein paar Wochen, da werden wir dann sicher ein paar Punkte haben, weil wir recht wenig über die geredet haben bisher und die, wie von gewissen Leuten angekündigt, doch ja, eine der Überraschungen der Saison sind. Für die geht
es im Moment schon noch um etwas.
Für die geht es natürlich noch um was. Ja.
Ich meine, dort ist der Dämpfer, der Thomas würde das sagen, wenn ich es nicht vorwegnehme, natürlich, dass man das mit gegen GC in dem Cup-Viertelfinale nicht geschafft hat. Sonst könnte es eigentlich eine ganz tolle Saison werden. So ist sicher eine gute bis sehr gute Saison aus seiner Sicht, wenn man schaut, was man von ihnen erwartet hat. Das gilt aber nochmal auch für St. Gallen. Und eine super Saison ist logischerweise für Thun. Und der Rest kann das für sich nicht in Anspruch
nehmen. Ja, bei Sion kann man dann vielleicht noch über einen Trainer reden, oder? Also, Gonsat hat jetzt offenbar einem Tolo in Aussicht gestellt, der einen auslaufenden Vertrag hat, wenn er weitermachen in Sion darf. Also, es passt wirklich zu dem altersmilden Christian Gonsat.
Es ist eigentlich schon schockierend, irritierend, dass gerade aus Sion so ein Satz kommt. Noch nie gehört in der Geschichte des Clubs, dass der Trainer, wenn er denn will, nochmal eine Sorte anhängt.
Genau. Ja, und was ist er am drittlängsten von allen Super League-Trainer im Amt? Echt?
Und auch her, oder? Ja,
der Lustrinelli. Nein, der Ding ist noch, der Grotschi Torti ist noch vor ihm.
Grotschi Torti ist Nummer 1. Lustrinelli. Frick ist Nummer 2.
Lustrinelli.
Ja, Lustrinelli, Stolo sind. Dann ist Lustrinelli 4 und dann ist Stolo 3.
Zum Abschluss, Olli, müssen wir noch über ein Spiel reden, was gar nicht stattgefunden hat.
Alle, der ganze Physiobereich, Staff, alle Laptop, technische Geräte von der Athletik, Gym, Videoroom, Managementbüro, ist alles nicht mehr brauchbar und ist alles in der Garderobe. Schuhe von der Spieler, alle persönlichen Gegenstände aus der Garderobe von der Spieler, ist alles verbrannt oder einfach mit Ruhe natürlich unbrauchbar.
Das war FCB-Sportdirektor Daniel Stucki, der nicht etwa Inventar gemacht hat in den Kabinen, sondern es ist Olli in Brand ausgebrochen Ende letzter Woche, der den Kabinentrakt im St. Jakob-Park beschädigt hat. Das Spiel konnte darum nicht stattfinden, weil man hatte keine Schuhe, keine Trikots, keine Bälle. Also ist im Grunde alles, auch das, was gepackt war, ist zerstört worden bei dem Brand. Weiß man irgendwie inzwischen, was genau passiert ist, warum es zu dem Brand gekommen ist?
Nein, man weiß die Ursache von dem Brand nicht. Was man weiß, ist, dass... was man bemerkt hat und dann die Feuerwehr alarmiert hat, glaube ich, irgendwie um 9:30 Uhr zu Abend am Freitag, ist, dass es in der Sauna brennt. Das muss aber noch nicht mit Sicherheit heißen, dass das der Auslöser ist oder dass der in der Sauna stattgefunden hat. Das ist immer noch Gegenstand von Abklärungen. Ja, und dass sich nachher sehr schnell ausbreitet hat, oder? Es ist ja auch noch mal etwas mit Holz verkleidet in diesen Garderoben und so. Und offenbar, also ich meine, es heisst ja von der Garderobe von der ersten Mannschaft oder von der Profimannschaft, die sind echt komplett zerstört. Andere Räumlichkeiten sind einfach so fest betroffen, dass die auch im Moment gerade nicht brauchbar sind. Ich glaube, das von der Mannschaft hat es einfach am stärksten getroffen. Von außen, wenn du dort gehst, schauen, siehst du aber nichts, das am Tag nachher schon nicht
mehr. Aber dann wäre das bedeutet ja, dass die Mannschaft erst am Samstag von Basel auf Thun gereist wäre.
Genau, die wären dann ins Tageshotel in Thun.
Statt dass wir am Abend vorher schon gegangen wären, wäre nichts passiert. Hätte man den Match
wenn wir schon machen. Ja, das ist richtig. Das hast recht, wenn du alles Material dabei gehabt hättest am Abend vorher, dann hättest du können shooten. Ja, und von mir aus gesehen ist es diskussionslos, dass wenn du auf Profi-Level all das an Ausrüstung, vor allem auch das Schuhwerk, das relativ zentral ist, wenn du da nicht in der normalen Vorbereitung in so kurzer Frist in einen Match kannst gehen, dass dann halt das nicht geht. Und die Liga hat ja auch nicht diskutiert darüber, sondern hat auch innerhalb von Sekunden entschieden, ja, höhere Macht, das Spiel muss verschoben werden.
Und Dominik, auf den ersten Blick ist es ja irgendwie kurios, dass sich dann die Spieler irgendwo in der Region in irgendwelchen Fachgeschäften Fußballschuhe gekauft haben, dass man irgendwie andere Clubs fragen musste, dass man die Bälle hat. Aber es bringt natürlich extrem viel durcheinander, was den Ablauf angeht und auch so ein bisschen einfach die Routine, die man halt hat als Mannschaft, weil man in der Kabine so viel Zeit verbringt. Und es hat natürlich schon einen großen Einschnitt.
Ja, klar. Also es gibt sicher irgendwie jetzt Leute, die argumentieren, ja, früher, aber hat man den Match einfach gemacht.
Ja, die fünfte Liga, ja.
Ja, eben, aber nein, absolut. Und ist ja klar, was mich noch würdest, wundern würde, du hast vorher von Wiener das Inventar hat gemacht, oder? Hast gesagt. Also, ja, das würde mich noch wundern. Ich meine, so die Kabine, oder? Also, das ist ja auch wie das Büro oder eben auch wie das zweite Daheim von diesen Spielern. Also, da hat vielleicht der eine oder andere schon irgendetwas verloren, was ihm wirklich am Herzen also, ist gelegen.
Die Recherche läuft, also der Dominik Schmid wird heute noch vor dem Training der Medien Auskunft geben. Und ich gehe mal davon aus, dass auch so Fragen gestellt werden. Er wird wahrscheinlich nicht das Inventar über alle 30 Kaderspieler oder es sind dann nur 27 aktuell, aber können machen. Aber er wird vielleicht schon zwei, drei Sachen nennen. Ja, und das mit den Schuhe eindecken und Bälle eindecken ist klar, damit man einfach möglichst schnell wieder kann, normal trainieren kann. Aber du kannst natürlich nicht irgendwie geschwind im Schuhgeschäft gehen, Schuhe kaufen und ein paar Bälle mitnehmen und das Gefühl, dass ich dann professionell vorbereitet innerhalb von ein paar Stunden, um auf die Tour zu gehen und den Match so spielen, was letztlich, wenn auch mit drei Quali-Runden etc., irgendwie um Millionen geht.
Das Spiel ist angesetzt, wird am nächsten Wochenende stattfinden in Thun, aber die Woche danach hat man ein Heimspiel gegen Sion. Ist es überhaupt möglich, das Spiel durchzuführen oder sucht man da aktuell noch irgendwie auf Wege, ob man vom Campus vielleicht oder sonstige irgendwie Örtlichkeiten findet, um die beiden Teams unterzubringen?
Es muss möglich sein, glaube ich, in der Frist. Es wird wahrscheinlich nicht ohne Improvisation gehen, gewisse Lösungen. Ich meine, im Großen und Ganzen, wir haben sie auch vor der Sendung geschwind angesprochen, hat Thomas recht, wenn du sagst, kannst ja Container aufstellen neben dem Stadion und dort können sie sich umziehen. Ich glaube, die grossen Sachen sind dort nicht das Problem, was ich schon nicht weiss, oder was schreibt die Liga alles vor, wo müsste man allenfalls ein Auge zudrücken. Ich glaube, wir stellen es uns gleich ein bisschen einfacher vor, als es ist, weil sonst hat der Daniel Stucki jetzt am Wochenende nicht gesagt, es ist im Moment wie noch nicht klar, aber sie suchen natürlich schon nach der Lösung und auch für den Spielbetrieb und alles muss es irgendwie Lösungen geben, dass das, ja, das Heimspiel stattfindet. Ich gehe schwer davon.
Wenn willst du denn noch die Matchen durchführen? Also Zeit
genau.
Läuft
der davon. Und wenn es wirklich irgendwie um Tage geht, wo fehlen, da könnte man ja theoretisch auch noch darüber nachdenken, allenfalls etwas zu schieben, wenn es um Spielplan geht. Also, wenn man das frühzeitig sagt. Aber ich gehe davon aus, das Heimspiel findet, wie terminiert statt. Und auch im St. Jakob Park. Weil auf Zuschauereinnahmen wird man ja nicht verzichten.
Und es gibt ja also die Räumlichkeiten rund ums Stadion sind ja schon gegeben. Einfach der Kabinentrakt natürlich, alles, was unter der Mutter in der Kurve stattfindet. Ich nehme an, dass man da nicht so schnell rein darf, wenn man
guckt. Ich weiss nicht, hat es noch jemand anders duschen? Ich habe schon gemeint, die sind alle auf einer Seite. Aber eben, es gibt, ich glaube, für Improvisationslösungen müsste möglich sein.
Man könnte sich in sonst heimgehen duschen.
Genau.
Das wäre noch etwas, oder jederzeit sich daheim.
Ja, das haben wir früher auch schon gemacht.
Ja, das wäre noch sample.
Ich kann es mir auf jeden Fall in dieser Woche etwas einfacher machen, wenn es um den FC Thun geht und die größte Geschichte des Fußballs. Weil wenn wir schon mal so eine Geschichte haben, der Aufsteiger wird Meister, so dominant, so überlegen. Und jetzt kommt noch so eine Geschichte da rein, dass man kurzfristig ein Spiel absagen muss, weil beim Gegner die Kabine brennt. Ich meine, das führt einfach nur dazu, dass die Legende noch ein bisschen größer wird und dass es die größte Geschichte im Weltfußball bleibt und für immer sein wird.
Thomas hat es inzwischen akzeptiert.
Thomas kippt langsam. Er kippt langsam. Nein.
Ich resigniere da, wie du einen Brand noch willst. Einen Brand noch
Profit rausschlagen.
Noch Profit rausschlagen, zum absoluten Wunderschicht.
Aber eine Resignation kennen wir sonst schon nicht von dir. Das ist etwas Neues. Also.
Wir sind am 7. Mai in Thun. Die dritte Halbzeit live auf einer Bühne und wir reden mit Mauro Lustrinelli über genau diese Saison. Es gibt noch Tickets, wenn ihr Tickets haben wollt, dann guckt bei uns in die Shownotes, da findet ihr den Link. Und wir werden in den nächsten Wochen, bis dann der Podcast am 7. Mai aufgeführt wird, jede Woche 2 Tickets verlosen. Wenn ihr also dabei sein wollt, wenn ihr die 2 Tickets gewinnen wollt, dann schreibt uns in die Kommentare auf den Webseiten oder in eurer Podcast-App, warum ausgerechnet ihr mit dabei sein wollt. 2 Tickets gewinnen, in den nächsten Wochen wird es weitere Tickets geben für die, die mit uns in Thun dabei sein wollen. Damit sind wir am Ende der 338. Ausgabe der dritten Halbzeit. Denkt dran, wenn ihr Fragen zum FC Luzern habt, schickt sie uns per Mail oder in den Kommentaren. Und wir verabschieden uns heute mit einem Lied, das heißt The Goalkeeper von den Chromosomes. Und damit hören wir uns am nächsten Montag wieder, wenn wir über die Halbfinals im Schweizer Cup reden und über das Nachtragsspiel Thun gegen Basel. Danke euch dreien fürs Mitreden, danke euch da draußen fürs Zuhören und bis nächsten Montag.